Herzlich willkommen zur zweiten Folge des Lok Bernau Podcasts. Mein Name ist Marco Buller und ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Vielen Dank für die vielen positiven Rückmeldungen zur ersten Folge mit Sebastian Wege. Das hat uns sehr gefreut und macht uns Mut, hier dieses Format so weiterzuführen. Und ihr habt auch einige Vorschläge rausgeschickt an interessanten Interviewpartnern. Wir sind da dran und ihr könnt euch auf jeden Fall schon mal auf die nächsten Episoden freuen. Wir haben jetzt auch die Möglichkeit, den Podcast bei Spotify zu hören. Wir wurden da jetzt ganz frisch freigeschalten. Also wer diese App nutzt, kann das dann gerne darüber tun jetzt demnächst und uns dann natürlich auch sehr gerne abonnieren. Apple, iTunes sind wir dran. Da wird alles geprüft noch von Apple und dann sollten wir eigentlich die nächsten Tage da auch freigeschalten werden. Heute hört ihr ein Interview mit jemandem, der schon als Baby in Bernaus Hallen unterwegs war und es dann bis zum ersten Herrenspieler geschafft hat. Ein sehr untriebiger und unglaublich interessierter Typ. Ich konnte eine halbe Stunde mit Jan Heide aka Heidi sprechen. So das letzte Bernauer Talent, das es auch wirklich nachher am Ende zu den ersten Herren geschafft hat. Leistungssportler durch und durch, politisch engagiert, im Verband engagiert, aber auch als Trainer immer noch in den Hallen Bernaus unterwegs. Freut euch auf 30 Minuten viele Informationen, ein paar Geschichten von damals, von heute und auch viele interessante Punkte für morgen. Auf die Ohren, fertig, los! Jan, Mensch, schön, dass du dir Zeit genommen hast hier heute zum Lok-Podcast. Du warst ja, das letzte wirkliche Eingewächs bei den ersten Herren, warst im Brandenburger Verband tätig, bist jetzt seit langer Zeit auch Trainer bei der Lok. Aber kommen wir doch mal, bevor es losgeht, zu der wichtigsten Frage, zu der Frage aller Fragen. Wer war der Gegenspieler, der dich mal so richtig nass gemacht hat? Und wer war der verrückteste Mitspieler in deinen Teams, in denen du gespielt hast?
Okay, also erstmal hallo Marco, schön, dass ich hier sein darf beim ersten oder zweiten Podcast. Spieler, gegen die ich spielen durfte, das sind ja einige Granaten waren dabei. Ich habe so gegen Dennis Schröder, Daniel Theiss, Misa Nikak-Barze, Heiko Schafazik spielen dürfen. Aber der Moment, der mir eigentlich am meisten im Kopf geblieben ist, war der gegen Mönchengladbach Zweitligasaison. Da war, glaube ich, Frank Müller. Kann sein letztes Spiel gewesen sein. Wir haben ja damals nicht so viele Spiele gewonnen. Aber das war der Timothy Black. Der war damals Topscorer der zweiten Liga mit knapp 33 Punkten im Schnitt.
Okay.
Und ich durfte ihn für, glaube ich, 25 Minuten verteidigen und am Ende hat er 40 gehabt. Und ich dachte mir, Mist, der war über den Durchschnitt. Ich wollte ihn unter 30 halten und klatscht mit ihm nach dem Spiel ab. Und er meint, ey, great defense. Und da dachte ich mir so, verarscht er mich jetzt? Oder? Aber der war heftig und ich habe so ein bisschen verfolgt. Der ist danach dann in die belgische erste Liga noch gewechselt, hat da 4-5 Jahre gespielt und das war so ein Moment, wo du sagst, okay, ey, du hast alles gegeben, alles auf den Platz gelassen und der macht trotzdem 40 Punkte.
Okay,
und da irgendwas war da komisch. Aber natürlich auch Erinnerungen mit Dennis Schröder, der ihn da zweimal in der Mittellinie stiehlt und da hat man schon gemerkt, das ist ein anderes Talent und wir sehen ja, der spielt jetzt in der NBA oder ein Theiss, der damals als Überathlet in der Pro B da unterwegs war, also sind schon ein paar verrückte Typen unterwegs gewesen in der zweiten Liga damals und der verrückteste Mitspieler, ja, wahrscheinlich unser ehemaliger Co-Trainer Sebastian Schonka, wenn man das so über die Dauer so sieht, was man mit dem so erlebt hat. Wir sind ja immer noch in engem Kontakt und das war oder ist ja auch ein toller Kerl und mit dem kommen wir auf jeden Fall auch abseits des Feldes immer viel erleben und immer viel Spaß haben.
Ja, das kann ich nur unterstreichen. Ich habe ja mit Sebastian auch 2 Jahre zusammengespielt, hier auch bei Lok Bernau und Konstantin Mau ist vielleicht auch noch einer.
Ja, Mau war auch speziell, aber absoluter Leader.
Also auf jeden Fall.
Positiver Leader und an den hänge ich mich immer gerne zurück. Der macht jetzt tolle Arbeit in Potsdam beim USV. Mhm. Auch ein ganz interessanter Standort da in Potsdam, aber definitiv Mau war auch einer meiner Lieblinge.
Nee, das ist schon so eine tolle Erinnerung, die man dann so hat. Wir kennen uns ja nun auch schon seit der U20-Zeit. Wir haben gerade im Vorgespräch gerade gequatscht, Thema Heidi, ja, weil manche nennen dich ja Heidi. Da hast du gerade gesagt, dass ich einer der Ersten war, die diesen Namen so ein bisschen mit geprägt hat, fand ich jetzt so irgendwie vielleicht so ein Stück weit stolz.
Ja, also ich meine, du warst ja Trainer, war glaube ich 2000, 2001,
genau.
Die U20-Saison ich war parallel noch in der ersten Regionalliga, damals war noch Steve Tressel Trainer. Mhm. Wir hatten ein tolles Trainergespann damals mit euch, du hast die U20, damals hieß ja noch A-Jugend, glaube ich, gecoacht und du hast irgendwie in den ersten Trainingseinheiten, ja, Heidi, beweg dich mal schneller oder spring höher rausgehauen, irgendwas war da und das ist dann auch so hängen geblieben im ganzen Team. Und danach war ich überall nur Heidi. Und ich habe das immer mit Marco Buller assoziiert. Du hast ja hier mehrere Trends gesetzt, aber das war einer der ganz großen. Und auch überregional war es dann immer Heidi irgendwie.
Also. Ja, schön. Aber wenn man jetzt mal so zurückblickt, 2001, 2000 und jetzt den Bernauer Basketball sich mal anguckt, was hat sich ja da so grundsätzlich verändert? Also du warst ja die ganze Zeit bisher im Treue geblieben.
Ja, wir reden ja über 20 Jahre jetzt. Und ich war natürlich auch 3-4 Jahre in Cottbus unterwegs und damals ja auch schon mit René Schilling. Also sicherlich, wenn man jetzt die Jugendarbeit anschaut, wir sind viel breiter geworden, wir fangen viel früher an, wir sind in den Schulen präsenter, haben natürlich mit Alba einen unglaublich starken Kooperationspartner, der viel Know-how mitbringt und ja, ist einfach interessant zu sehen, dass es so ein dynamischer Prozess ist, auch wenn Trainer kommen und gehen so ein bisschen. Wir haben natürlich jetzt eine Konstante mit René seit, ich glaube jetzt im 9. Jahr, richtig, also seit 8 Jahren ist er fest dabei. Nächstes Jahr wird er weitermachen, haben wir ja gehört, da freuen wir uns alle sehr drüber. Aber es ist schon immens, was da passiert. Und man hofft natürlich, wenn der Hallenneubau kommt, dass der uns doch mal einen Push gibt, nicht nur für die erste Herren, sondern für den Gesamtverein. Und ich freue mich besonders, dass auch der Mädchenbereich immer breiter und besser aufgestellt ist.
Ja, das ist ja für uns beide, die ja Mädchenmacher sind, wa? Also für unsere Töchter ist es natürlich was Tolles, ja. Und sind ja da auch beide engagiert. Kommen wir nachher noch mal ganz kurz zu. Also ich finde ja auch, die Anzahl der Mitglieder ist natürlich auch enorm gewachsen. Und auch die Fans in den ersten Herren, wenn ich mich erinnere, wir haben ja im Sportforum damals noch gespielt, die Zuschauerzahl. Und jetzt, wenn du guckst, in Erich Wünsch, wie viel dazu gucken, wie die Leute drauf sind, ne? Wie zu den Auswärtsspielen mitreisen. Und so ist schon, da ist auch eine Menge auch passiert, ne?
Also ist schon im Umfeld muss man schon sagen, also gerade so die Fanbeteiligung natürlich, also wenn man sieht, bei Auswärtsfahrten sind da einige dabei, nach Dresden sind glaube ich 50, 60 mitgefahren, das ist schon cool zu sehen. Wir hatten damals auch zu Pro-B-Zeiten schon Zuschauer oder ich sag mal, das waren so die festen 5, die immer dabei waren, aber es ist jetzt natürlich gewachsen und man hofft natürlich, dass das auch irgendwo weitergeht. Die Stadt wächst weiter, wie gesagt, wir haben bald eine größere Halle und dass da auch weiter so die Dynamik bleibt und weiter wächst.
Genau. Aber auch über die Grenzen von Bernau hinaus, Richtung Brandenburg, bist du ja auch im Verband tätig gewesen, für den Leistungssport ja auch zuständig, ne, im Brandenburger Verband. Welche Rolle spielt denn da so Bernau, wenn man jetzt mal so guckt, im Brandenburger Basketballland? Und ja, wie schätzt du so die Kooperation mit Alba und Hermsdorf so ein? Ist es sowas wichtig für uns Brandenburger?
Also ganz, ganz spannendes Thema. Ich habe das ja 2011 angefangen, mehr aus einer Laune heraus. Damals war ja René Schilling noch in Cottbus tätig und wir saßen auf dem Verbandstag und haben gesagt, wir wollen hier was bewegen in Brandenburg. Und dann habe ich mich da eigentlich zur Wahl gestellt. Und relativ schnell innerhalb von, ich sag mal, 3-4 Monaten probiert auch Dinge zu bewegen und mit voranzubringen. Damals war Stahnsdorf sicherlich der Vorzeigestandort in Brandenburg mit einer starken NBBL-Mannschaft, JBBL auch unten, die haben um Berliner Meisterschaften mitgespielt, die haben sich ja dann so ein bisschen Berliner Verein, Brandenburger Verein, das ist ja immer weiter Richtung Berlin gerückt, so ein bisschen Paralitäten zu dem, was wir jetzt auch ja eigentlich machen. Cottbus war damals natürlich stark, Bernau war, ja, ein bisschen hat stagniert, was im Jugendbereich los war und wir haben natürlich 2012 durch René da einen ganz großen Sprung nach vorne wieder gemacht, also im Leistungssport und diese Kooperationen, die dann entstanden sind, wo wir ja auch, Marco, du und ich, dann damals mit Hermsdorf die ersten Schritte bezüglich JBL gegangen sind. Alba war natürlich dann, die haben angeklopft. Also das sind ganz neue Möglichkeiten gewesen. Und das sehen wir, wenn wir jetzt hier Spieler wie Bennett Hund oder Jonas Maticek, der jetzt A-Nationalspieler oder im erweiterten Kader ist, das sind Perspektiven, die hätte man sich vor 8-9 Jahren wahrscheinlich gar nicht erträumen können. Und das sind auch große Vorbilder für die kommenden ja, Jugendspieler oder vielleicht auch Kaderspieler, die wir selber vielleicht entwickeln können. Also wenn man sowas sieht auf dem Niveau, das ist natürlich herausragend.
Na, da schließt sich auch ein bisschen der Kreis, ne? Die Jugendarbeit, also angefangen von Ballschule, was ja René jetzt dann auch so toll entwickelt hat, wo ja dann auch die ersten Früchte jetzt sozusagen rauskommen und das jetzt auch so super weitergearbeitet wird. Und wenn du dann Leute wie Franz Wagner und Co. dann auch mal bei den ersten Herren so direkt siehst, nicht bei Alba aus der 85. Reihe, sondern mal am Spielfeldrand, das ist schon ein Wahnsinn, ne?
Also definitiv. Also wir müssen sicherlich darauf achten, dass die Lücke zwischen dem Potenzial, was wir da jetzt teilweise sehen, Franz Wagner, der ist jetzt bei Michigan und wird sicherlich irgendwann beim NBA-Draft ziemlich weit oben dabei sein. Also wir müssen dann auch gewisserweise realistisch bleiben natürlich. Ja, okay. Wo stehen wir selber in unserer Jugendarbeit? Wo sind wir gerade? Die JBBL ist ein Riesenprojekt, aber Ich glaube, aktuell waren zwei Bernauer Spieler dabei, hauptsächlich waren Hermsdorfer und Alba-Spieler, dass wir diese Lücke dann schließen müssen auch. Das schaffen wir natürlich nur, wenn wir von unten eine gewisse Quantität hervorbringen. Das haben wir sicherlich eine Zeit lang auch über die Ballschule gut geschafft. Und es gibt immer wieder so Phasen der Stagnation, die man überstehen muss. Und wie gesagt, eine Dynamik, die wird immer aus dem Trainerteam, das wir sind, wir haben viele, viele Trainer, ich glaube, wir sind über 20 Trainer im Verein, da muss man gemeinsam Dinge entwickeln wollen. Und wie gesagt, nicht nur bei den männlichen Jugend, sondern auch in der weiblichen Jugend. Das sieht man ja auch, was das bringt, einfach in der Breite. Und wir haben ja U12, U14, da ist ja auch die Vermischung noch da. Aber dass man einfach einen Plan hat, wo will man hin und wie verfolgen wir den gemeinsam. Und ich glaube schon, dass wir jetzt gute Grundstrukturen haben, die wir weiterentwickeln müssen. Eine Vision vielleicht entwickeln. Mhm. Wo wollen wir 2025, wo wollen wir 2030 stehen?
Oh, da sitzt ja auch gerade der Verein dran, ne? So eine Vision zu entwickeln und fertig zu machen, deren man sich so langhangeln kann. Aber was du schon sagst, also Thema Trainer, auch gerade weil wir vorhin schon so von 2000 gesprochen haben, also die Qualität der Trainer ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt, ne? Die Ausbildung der Trainer, weil die sind das Bindeglied, die sind die nach vorne pushen mit den Kindern und Jugendlichen und nicht nur im Herrenbereich oder im Profibereich, sondern gerade da, wo wir Junge auch gute Leute brauchen, bei den Minis in den Schulen, ne? Also die Schulkooperation gerade mit Sebastian ja auch schon besprochen in dem Podcast davor, also dass wir da einfach gute Trainer rankriegen, ne?
Das ist so das A und O. Das auf jeden Fall, also ich durfte selber viele gute Trainer in meiner Laufbahn erleben. Das Jahr in der Sportschule beim Fritz Espenhahn, der die Basics gelegt hat, aber auch Michael Rothkege, den ich nennen muss, hier ein Bernauer Urgestein, der uns geschliffen hat, ein Peter Schmidt, ein Ingo Koch, ein Siegfried Wolan, die ganzen Legenden aus den 90ern hier und die immer noch aktiv sind, aber auch als Schiedsrichter, die haben einen geprägt. Also das ist auch heute immer noch so, glaube ich. Man freut sich, diese Leute immer wieder in der Halle zu begegnen, natürlich und einfach zu sehen, dass man mit denen gemeinsam gewachsen ist. Also so ein Trainer hat auch eine absolute Vorbildfunktion. Das eine ist das Know-how, also da haben wir, glaube ich, auch jetzt einen guten Standard erreicht, aber das andere ist, diesen Weg gemeinsam zu gehen, dass eine Kontinuität da ist einfach.
Nee, klar. Also das eine, das Wissen ist das eine, aber das andere, was du sagst, sind die Vorbildfunktionen und auch das Soziale, was ich auch so geil am Basketball finde, ne? Dass man da auch noch andere Sachen lernen und weitergeben kann, als jetzt nur Handwechsel vom Körper hinterm Rücken und welche Systeme du läufst, sondern da spielt ja einfach noch was ganz anderes eine Rolle. Ne?
Also ich habe ja natürlich den wichtigsten Mann vergessen, Marco Buller, der hat mich auch gecoacht, aber auch das, diese Offenheit von Trainern, wenn ich mich erinnere, damals, du warst ja in Marzahn 5, 6 Jahre Trainer und du hast alle Spieler erstmal eingeladen in der Vorbereitung. Jeder durfte dabei sein und wir haben vereinsübergreifend gearbeitet, sind da um diesen, was war das, Müllberg da gerannt.
Genau, Berg gelaufen, genau.
Das war einfach genial. Ein Robert Kulawik, der eigentlich erste Liga war, hat mitgemacht. Das ist Basketball, das ist Sport einfach.
Genau, nee, das ist...
Nee, egal, wo man schön herkommt, das verbindet einfach. Und das ist halt schön zu sehen.
Genau, nee, und mit manchen, mit Thorsten Schierenbeck habe ich auch immer noch Kontakt, hier Frank Müller, wenn man sieht, welche Wege die so gehen. Und das ist schon spannend, wenn man die dann mal hier als Trainer hatte. Ne? Und Steve Tresselt, den ich auch letztens mal in Lübeck getroffen habe, wieder mal und besucht habe.
Also so ein Trainernetzwerk ist, glaube ich, was ganz Besonderes. Mhm. Ich habe ja selber meine B-Lizenz vor 8 Jahren gemacht, 2012. Und wir hatten einen tollen Jahrgang damals. Timur war ja auch dabei und Frank Mills, der jetzt auch Trainer bei uns ist. Und alles alte Bekannte. Und wenn man da guckt, da sind 50% bestimmt dabei, die wirklich ihr Geld mit Basketball verdienen. Also als hauptamtliche Trainer, als Jugendkoordinatoren, als Manager. Also ganz verschiedene Wege. Und immer noch mit vielen in Kontakt und dieses Netzwerk auch aufrechtzuerhalten und sich da gemeinsam auch zu verbessern, voneinander zu lernen.
Das ist auch eine Sache, die, glaube ich, jetzt neu kommt. Jeder hat so sein Ding selber gemacht, ne? Und dann jetzt kommt es aber so, dass man sich jetzt austauscht, ne? Und jetzt auch bereit ist, auch mal die Kooperation mit Alba, dass man halt zum Training gehen kann, ne? Dass du bei Aito, sagen wir mal, mitmachen kannst, gucken, mal zugucken kannst, mit Chonka jetzt als Bindeglied, ist natürlich echt auch cool, ne?
Also gerade dieses Standing von Trainern, das Thema hatten wir lange auch mit René Schilling, das in anderen Ländern, speziell natürlich Amerika, wo ich ja ein Jahr damals an der Highschool war, so ein Coach ist eine Institution. Also du warst ja selber drüben in Amerika und da waren wir vor 20 Jahren ganz weit weg. Auch der Beruf des Trainers, was ist das überhaupt? Was macht ihr da? Gab es dann vielleicht für einige ein paar hundert Euro hier in den unteren Ligen, sage ich mal. Da konntest du nur in der ersten Liga von leben. Aber jetzt durch die ganzen Jugendprogramme, die hochgekommen sind, es gibt viel mehr Jobs im Basketball. Es ist ein Ziel, Trainer zu werden. Ich fand es ganz interessant, als ich vor 2, 3 Jahren mit den Mädels angefangen habe und rumgefragt, ja, wir wollen von euch vielleicht mal Profi-Basketballer werden. Aber was wollt ihr eigentlich mal machen in der Zukunft? Da waren 2, 3 dabei, ich will Trainer werden. Weil sie tolle Vorbilder hatten. Die hatten ja auch... hier Gina und Lisa und ihr wisst ja, also da sind viele engagierte junge Trainerinnen hervorgekommen die letzten Jahre und das sind auch Vorbilder für die jungen Mädels, die wir jetzt im Verein haben. Andersrum natürlich wahrscheinlich auch für die Jungs, die wir dabei haben.
Also. Naja, klar, dass es da so immer weitergeht. Ne? Ja. Ja, du bist dreifacher Familienvater, haben wir ja schon gesagt, Mädchenmacher, Vollzeitlehrer, Trainer, Triathlet, politisch super aktiv. Also mal ganz ehrlich, also wie viele Stunden hatten dein Tag und wo holst du dir die Kraft überhaupt her? Sag ich mal, Zeit für all diese Aktivitäten. Also wie machst du das?
Also ja, ich meine, ich bin jetzt seit 20 Jahren mit dem Leistungssport eigentlich ja eng verbunden. Bin ja damals auch an die Sportschule gegangen und da war irgendwo der Punkt, man trainiert 7-8 Mal die Woche und das fährt man ja auch nicht einfach so runter. Man bleibt aktiv. Ich habe natürlich 2012, als ich selber aufgehört habe, für die erste Herren zu spielen, bin ich auch so ein bisschen ins Loch gefallen. Das war, hat ja gesundheitliche Gründe auch gehabt, weil auf einmal war dieses ganze Training, was man selber, das war nicht mehr da. Da hat man als Trainer was gemacht, hat man sich natürlich auch selber probiert fortzubilden, hat so seinen eigenen Weg gesucht. Und natürlich ist das so, dass meine Frau, mit der ich jetzt seit fast 18 Jahren zusammen bin, mich immer unterstützt hat und das auch weiterhin tut, wo man 4-5 Mal die Woche abends einfach unterwegs ist und jetzt auf verschiedenen Ebenen, nicht nur mehr in der Basketballhalle, sondern auch im Rathaus oder in der Stadthalle sitzt, sich da mit Leuten in anderen Bereichen einfach auseinandersetzen muss und da auch sich selber eigentlich tagtäglich irgendwie fortbildet. Immer wieder was Neues einfach. Nicht stehen bleiben, das ist, glaube ich, so der Punkt. Ich hatte jetzt auch 5-6 ruhigere Wochen durch Corona, muss man ja sagen, wie wir alle. Aber jetzt so die letzten 2 Tage, das nimmt dann wieder volle Fahrt auf. Also es ist fast jeden Abend teilweise 2-3 Termine, von denen ich bin ja gerade auch erst wieder von einem offiziellen Termin gekommen. Also es ist schon interessant und das bringt einen selber auch weiter. Und das Netzwerk wird halt immer größer und auch dort begegne ich immer wieder Leuten, die auch mit dem Sport eng verbunden sind. Und da muss ich so ein bisschen, wir hatten das Thema Sportbiografien schaffen, dass so eine Sportbiografie, die man selber durchlebt hat oder immer noch lebt, in Anführungsstrichen eine bessere Biografie ist, weil man früh gelernt, in einem Team zu arbeiten, Teil eines Ganzen zu sein. Und deswegen, Teamsport ist was ganz Tolles. Ich hatte früher noch Judo gemacht, 3-4 Jahre. Das ist ja so ein bisschen wie der Tennisspieler. Man kämpft gegen einen. Und es war auch schön, aber Teamsport ist einfach was anderes.
Als Grundausbildung ist Judo, glaube ich, ganz okay. Ne? So
super.
Athletik und Körperspannung und so weiter, Beweglichkeit hinzukriegen. Ne? Aber dann bitte in eine Ballsportart.
Ja? Genau, also, genau.
Ja, das stimmt.
Für die Grundlagen sinnvoll, aber danach bitte zum Basketball, ja.
Ja, nee, klar, diese Biografiegeschichte, das ist ja mit Henning Harnisch von Alba, ne, der ja auch da sehr hinterher ist und Alba ja auch als Vorreiter da auch immer wieder versucht, das zu pushen und das sind gute Ansätze. Das merke ich bei mir selber und auch vielen Spielern, die man halt auch schon mal so von früher noch kennt, wie die sich entwickelt haben, das ist schon eine, also Sport gibt einen da eine Menge, ne?
Also definitiv, also ich habe ja hier viele Jugendmannschaften betreut, eigentlich alles von U8 bis U18 erlebt, männlich wie weiblich, wie gesagt. Und immer noch in engem Kontakt mit vielen Spielern. Und man sieht einfach, dass die Leute, die auch Engagement auf dem Spielfeld gezeigt haben, auch außerhalb des Spielfelds oft Engagement zeigen. Und das ist einfach schön zu sehen.
Ja, da gibt es ja so einen Spruch, wie du das eine machst, machst du auch das andere. Ne? Also bist du halt da engagiert, bist du auch bei anderen Sachen engagiert, reißt dir da den Arsch auf, machst du das auch. Ne? Also und viel über Emotionen. Ich meine, du hast ja auch viel über Emotionen auf dem Feld hingekriegt. Wir haben ja auch regelmäßig gegeneinander gespielt und die Coach, glaube ich, nicht, aber ihr spielt, ne? Als du noch in Bernau bzw. in Cottbus gespielt hast, mit Marzani. Ne? Also da weiß ich ja, dass du da auch als emotionaler Leader da die Leute mit nach vorne pushen kannst. Und es ist einfach auch, ja, es ist cool. Kann man vieles lernen für später. Genau. Über deine große Tochter bist du ja auch so ein bisschen im Mädchenbasketball jetzt engagiert. Oder was heißt ein bisschen, ganz schön sogar. Sie ist ja auch eine absolute Maschine. Und ja, ich selbst habe ja auch mal erste Regio Damen trainiert, habe dann jetzt die WU10. Ja, welche Unterschiede siehst du denn so zwischen Mädchen- und Jungenbasketball? Siehst du da Unterschiede oder...
Spannendes Thema. Also ich habe ja wirklich bis 2015 nur Jungs oder Männer trainiert und war da auch im letzten Jahr relativ erfolgreich. Wir haben mehrere Brandenburger Meisterschaften eingefahren und damals noch aufgestiegen in die zweite Regionalliga mit den Herren und brauchte dann aber einfach eine Pause. Ich hatte 4 Teams gecoacht.
Okay.
Also ausgebrannt und war wirklich einfach mit Arbeit und Basketball war einfach zu viel. So. Da habe ich ein Jahr nichts gemacht und dann kam René Schilling auf mich zu und meinte, ey, wir brauchen da jemanden in der WU8. Und ich so, ja, WU8, Mädels. Ja, okay, war natürlich meine eigene Tochter dabei und sie braucht einen Trainer und na klar, mache ich mal. Und da habe ich aber relativ schnell gemerkt, dass die Mädels in dem Alter, U8, U10, teilweise viel zielgerichteter vorangehen als die Jungs. Okay. Und das habe ich jetzt auch, ich begleite jetzt die jetzige U14 seit, oder ist das 2-3 Jahre schon so, und muss einfach sagen, dass sie dann natürlich, was auch im normalen Leben so ist, einfach gedanklich teilweise weiter sind in dem Alter als Jungs.
Okay.
Also dort konnten wir ja vor 2 Jahren das Göttinger Turnier gewinnen mit dem gleichen Jahrgang, mit diesem 2007er Jahrgang.
Größte Jugendturnier in Deutschland.
Größte Jugendturnier in Deutschland. Und da hängt man natürlich dran und ist natürlich ab der U14 Richtung U16 merkt man dann diesen großen Unterschied zu den Jungen, wenn einfach dieses athletische Potenzial, was ein Junge einfach mitbringt, dann das fehlt den Mädels da manchmal, aber viele machen das durch Kampfgeist weg und also diese Zielgenauigkeit beim Wurf, das haben die auch alles, aber natürlich dieser athletische Faktor, das ist, glaube ich, der größte Unterschied am Ende des Tages. Also ich durfte auch zu meinen Sportschulzeiten damals in Halle mit einer Dorothea Richter, die lange Kapitän der deutschen Damen-Nationalmannschaft war, zusammen trainieren. Also die haben genau so eine Quoten geworfen wie wir. Und ich glaube gerade dieser Competition, dieser Wettbewerb mit Jungs, das bringt ihnen schon eine ganze Menge in dem jungen Alter, U12, U14 und wir haben da echt ein paar große Talente dabei, die wir hoffentlich auch lange an unseren Verein binden können und dass wir auch diesen Bereich weiter ausbauen. Nicht nur die Pro B, sondern dass wir auch sagen, wir haben irgendwann mal eine Regionalliga oder Bundesliga Damen. Also warum nicht?
Naja, klar. Ja, mit WNBL erstmal als Einstieg und dann guckt, dass man die fördert. Ne? Das ist ja die Erfahrung, die ich letztes Jahr machen durfte beim Quali-Turnier der U14, die ich ja da betreuen durfte. Das ist ja da wirklich alle Mannschaften aufeinandertreffen in dem Jahrgang, wo Eva mitgespielt hat und noch zwei andere Mädels, die sich echt da, die haben die Jungs teilweise zerstört, ne? Aber auch, was du sagst, durch die Einstellung auch, ne? Die haben sich auf die Bälle geschmissen, die hatten keine Angst vor niemandem und da hatten die Jungs dann, von den gegnerischen Jungs, die hatten dann Angst, die wollen nicht gegen die Nummer 12, bitte nicht, dass die Nummer 12 mich verteidigt. Also das ist halt, also das fand ich für mich echt auch toll zu sehen, ne? Ja. Also wie sich
auf
das entwickelt
auf jeden,
hat. Also,
auf jeden Fall und ich glaube, die wollen den Jungs dann natürlich auch beweisen, hey, wir können es genauso gut wie wir. Also gerade in unserem Verein ist das echt interessant zu sehen, wir hatten auch so beim Bärchen-Cup-Duelle, das ist natürlich auch im Mini-Bereich U12, wo wir die Jungs dann geschlagen haben, das hat ihnen ein Jahr lang gewurmt. Also, das ist auf einem guten Niveau hier und das müssen wir einfach weiter pushen, im ganzen Mädelsbereich. Da sind wir ja dabei im Hintergrund. WNBL ist ja schon, probieren wir anzuleiern.
Genau. Und ich merke es bei der WOC, was es für einen Spaß macht. Ne? Also es fetzt halt. Die reißen sich halt einen Arsch auf, die freuen sich und die sind halt emotional und die sind auch so. Aber es werden Jungs genauso sein in dem Alter. Vermutlich, ich habe jetzt eine Jungsmannschaft noch nicht trainiert in dem Alter, aber. Also, dass sie auch so ehrlich sind, ne? Also, die sind halt, wenn es ihnen gut gefällt, dann freuen sie sich und wenn es ihnen nicht gefällt, dann fangen sie an zu weinen oder haben irgendwie was, ne? Und das ist halt, also.
Das ehrliche Feedback,
ja. Genau, das ehrliche Feedback irgendwie, du weißt.
Schön zu sehen, also im Herrenbereich nicht immer so einfach oder im Seniorenbereich, das stimmt, das ist dann ein bisschen anders, aber das macht schon Spaß bei den Jüngeren auf jeden Fall, diese Basics.
Das ist schon cool, das fetzt. Ja, was wünschst du dir denn so, wenn wir jetzt mal wünscht dir was spielen können, so für die Stadt Bernau, für den Verein, aber auch so für dich persönlich? Gibt es da was auf deiner Liste?
Ich glaube, dieses Thema so gesundes Wachstum. Wir sehen es in unserer Stadt. Wir haben in den letzten Jahren einen ziemlich starken Zuzug und wir kommen da an gewisse Strukturgrenzen einfach. Die sind ganz offensichtlich. Und ich glaube, dasselbe ist dann auch für den Verein. Wir wachsen gerade schnell. Wir haben gewisse Gegebenheiten, Hallen, Trainer etc. Da sind wir an einem gewissen Limit gerade einfach. Und wir müssen dann gemeinsam mit der Stadt wachsen einfach. Und da brauchen wir natürlich ein gutes Fundament. Das sind die Trainer, das ist aber auch eine gewisse Lobby einfach in der Stadt, wo wir natürlich auch politisch ansetzen, dass natürlich auch über alle Vereine eine gewisse Solidarität herrschen muss. Das merken wir auch immer wieder. Hallenzeitvergabe ist immer wieder so eine große Sache, die jedes Jahr ansteht. Aber einfach, dass wir alle hier gemeinsam gesund wachsen können und dabei am Ende auch immer noch Spaß haben. Also wir reden immer viel über den Profibereich, aber ich merke immer, wie viel Spaß mir dieser Breitensport auch macht. Einfach, weil er sehr viel ehrlicher dann ist. Also ich habe in der Vergangenheit, ob ich da in der Regionalliga Pro B gespielt habe, da sind es manchmal nur ein paar Euro und ein Spieler ist weg. Und da ist einfach wichtig, dass wir als Verein eine gewisse Identität haben und einen Mehrwert darstellen. Es ist natürlich schön, dass wir einen Kooperationspartner wie Alba haben, aber wir müssen auch unsere eigene Identität, die Identität Lok Bernau, wir sind ein hart kämpfender Verein sozusagen in Brandenburg, momentan die Nummer 1 und ich glaube auch in ganz Ostdeutschland schon ein Verein, der einfach bekannt ist, ein Standing hat. Und das weiter ausbauen. Also ich erinnere mich an einzelne Projekte wie die Rostock Seawolves, natürlich ein bisschen anderen Hintergrund. Wir haben jetzt Dirk Bauermann als Head Coach und wollen Richtung erste Liga. Das ist nicht vielleicht unser Standard, aber man kann sich Dinge abschauen von solchen Beispielen und das sollten wir, glaube ich, auch tun und einfach ja, gemeinsam uns weiter unterstützen, so wie wir es getan haben in der Vereinsstruktur. Ich meine, du bist dazugekommen jetzt vor 1-2 Jahren Und das war so Leute, die von außen, die man von außen dazu holt, die Know-how haben, die auch ein gewisses Standing mitbringen in der Basketballszene. Genau sowas ist wichtig und dass wir da gemeinsam dranbleiben und den Standort weiter stärken.
Ja, und dieses gesunde Wachstum, was du sagst, alle mitzunehmen halt, ne? Also jetzt nicht nur zu gucken, dass man jetzt perspektivisch erste Liga spielt oder nur den Leistungssport fördert, sondern halt auch die mitnimmt. Also wenn jemand alles in der Landesliga gibt, ist das auch viel Leistungssport, ne? Also das ist halt, was ist Leistungssport? Das ist ja immer so die Definition, wenn einer 3-4 Mal die Woche zum Training geht, aber dann trotzdem irgendwo seine Grenzen hat, aber trotzdem ja alles dafür gibt, ist es ja auch für ihn eine absolute Leistung, die er da präsentiert, ne?
Also ist schon schön zu sehen, wir haben jetzt auch wieder 4 Herrenmannschaften, eine Damenmannschaft kam in den letzten 1-2 Jahren wieder hoch, also genau, dass einfach neben der Pro B auch noch andere Sachen da sind. Wie gesagt, auch in den Jugendbereich, dass man dann eine erste und eine zweite Mannschaft hat, dass man nicht irgendwelche Kinder einfach runterfallen lässt, sage ich mal, am Ende, sondern möglichst viele mitnimmt und den Breitensport weiter stärkt. Und so stärkt man ja im Endeffekt auch den Leistungssport.
Genau, so stärkst du auch die Spitze.
Und das ist dann das wahrscheinlich gesunde Wachstum, was wir brauchen. Trainer langfristig an uns binden natürlich. Ist nicht immer möglich, weil viele Trainer haben auch immer eigene Ambitionen, was auch ganz natürlich ist. Aber wir sind da auf einem guten Weg, glaube ich.
Nee, schön, wenn du jetzt, du bist ja nun vieles durchlaufen, auch als Jugendspieler und dann noch als Erwachsener im Leistungssport, hast du vielleicht so 2-3 Tipps, die den jungen Zuhörern mal mitgeben kannst, sagst du, gut, pass mal auf,
also ganz,
in meiner Erfahrung.
Ja, ganz wichtig, dranbleiben. Egal was ist, es gibt so einen Spruch, don't hate the game, hate the player. Mhm. Also es ist so amerikanisch, so das Spiel ist nicht daran schuld, wenn du auch mal einen schlechten Tag hast. Mhm. Das sollte auch nicht der Mitspieler sein, du solltest an dir selber immer arbeiten. Mhm. Und das ist, glaube ich, wo es anfängt. Jeder Spieler hat Schwierigkeiten und auf jedem Niveau gibt es das. Also egal, ob, wie du sagst, ein Landesligaspieler macht sich Gedanken über sein Spiel, genau wie der Profi. Mhm. Was kann ich besser machen? Und an diesen Kleinigkeiten zu arbeiten. Das Schöne ist im Teamsport, dass man sich gegenseitig da pushen kann und weiterbringen kann. Und auch wenn man eine harte Zeit hat, also bei mir ging das auch nicht immer nur bergauf. Man hat natürlich gehofft, ja, vielleicht wird man irgendwann mal erste oder zweite Liga spielen und hat ja phasenweise auch funktioniert. Aber dann war auch mal ein Trainer, der einen nicht so unterstützt hat, wie man das selber sich erhofft hat. Und als Jugendlicher ist das dann schwierig, aber ich habe nie aufgehört, Basketball zu spielen deswegen. Und immer weitergemacht. Okay. Und das sehen wir auch heute immer noch, wenn wir in unseren Verein gucken. Wir haben eine Seniorenmannschaft, Ü35, da sind so viele aktive Leute dabei, da ist die Halle immer voll, 15 bis 20 Leute und dann guckt man manchmal in der Halle bei der U16, U18 und wundert sich, ey, wo sind die Spieler eigentlich hin? Also das ist natürlich eine andere Generation, da sind einige Dinge passiert, diese ganze Streetball-Bewegung der 90er, genau, ich habe mir jetzt gibt es ja gerade eine schöne Dokumentation über Jordan, The Last Dance, und da wird man zurückerinnert, wie in den 90er Jahren der Basketball auch außerhalb der Hallen gelebt wurde.
Okay.
Und wie das einfach eine Kulturform auch war. Heutzutage hat man natürlich eine riesen Auswahl an Dingen und man wird...
Das ist es ja, ne? Du bist zugeballert mit so vielen Möglichkeiten, dass es dann für die Jugendlichen auch schwer ist, sich dann zu fokussieren, ne?
Genau, also, wir haben früher die Basketballkarten gesammelt und haben nur über Basketball geredet und ja, das ist schon schwierig heute in der jetzigen Zeit, sich da so fokussiert irgendwie auf eine Sache dann wirklich geradlinig weiterzugehen. Also das, und das ist halt immer so der Punkt. Man wird immer an einen Gegenspieler oder an einen Trainer kommen, wo man nicht einfach durchkommt und die Situation einfach annehmen muss und dranbleiben muss. Und das ist eigentlich, glaube ich, das Wichtigste. Dass man einfach, auch wenn es mal schwer wird, trotzdem weitermacht.
Es wird ja dann später im Leben bei anderen Herausforderungen genauso sein. Das ist ja das, was wir gerade schon hatten, das ist ja das Spannende, dass du im Sport so viele Sachen lernen kannst, die du nachher dann auch brauchst. Ne? Also das wird ja immer Umwege geben. Also jeder, der so in seine Biografie zurückguckt, läuft ja nicht immer alles aalglatt. Ne? Also und sich durchbeißen, wenn mal auch jemand irgendwie dich nicht jetzt unterstützt und trotzdem weiterzumachen, auch wenn es wehtut. Intervalle einfach weiterzulaufen, auch wenn es eigentlich jetzt richtig schmerzt.
Und auch dann zu unterscheiden, also nicht nachtragend zu sein. Das, was auf dem Spielfeld passiert, passiert da und das, was außerhalb ist.
Persönlich zu nehmen.
Ja, das hat man ja auch oftmals, dass das schwer ist. Egal ob für Kinder oder für Erwachsene, sondern wir sind alle dann mal emotional und das sollte man dann auch wieder in die richtige Bahn lenken und einfach sagen, okay, das war jetzt aus dem Spiel heraus oder im Training, das kann passieren und das ist auch okay so, aus den Fehlern zu lernen.
Guck mal, dieses Emotionale kann man dann den Schiedsrichtern gegenüber dann vielleicht ja auch mal dir nochmal auf den Weg geben, dann irgendwann, wenn du nochmal spielst, wieder.
Ja, also ich glaube, ich habe das schon.
Hast du ja auch gelernt, ne?
Ich habe auch nach und nach natürlich immer wieder so emotionale Ausbrüche gegenüber Schiedsrichtern. Spannendes Thema, aber ich glaube schon, man wird irgendwann ruhiger. Ich spiele ja auch nicht mehr so viel wie früher. Also ab und zu schmeiße ich noch einen Ball mit den Jungs bei Ü35. Das ist ja auch schön, wie gesagt, zu sehen. Die sind seit 20, 25 Jahren irgendwie auch zusammen und lieben das Spiel einfach. Also das ist schon cool und da sollte nicht der Schiedsrichter im Vordergrund stehen. Das haben wir, glaube ich, alle so langsam gelernt, dass wenn wir was falsch machen, dann sind wir auch selber dafür zuständig, das irgendwie dann wieder gerade zu biegen.
Nee, du machst ja auch regelmäßig Sport, ne? Jetzt auch mal fernab von der Basketballhalle. Mit Triathlon ist ja auch so deine zweite Leidenschaft jetzt irgendwie so ein bisschen, ne? Also der Ausdauersport, hat sich das so ergeben, weil alles andere nicht mehr so ging, dieses abrupte Abstoppen, Springen und Sonstiges? Oder ist es einfach anderseitig entstanden?
Also definitiv ein gesundheitliches Thema auch. Aber wenn man was so viele Jahre gemacht hat, wie gesagt, fast 20 Jahre immer in der Halle gestanden hat, gefühlt 7 Tage die Woche, ich brauchte Abwechslung und dann war es wirklich, ich habe irgendwie auf dem Rennrad gesessen und dachte, das ist cool. Einfach abends 2-3 Stunden raus über die Straße und einfach nichts denken, das war dann wirklich nochmal so einfach was ganz Neues und dann habe ich auch erste Radrennen mitgemacht und dann fing jemand an aus meinem Bekanntenkreis, komm, wir machen mal einen Schnuppertriathlon und also Laufen und Fahrradfahren geht ganz gut, aber mit dem Schwimmen muss ich noch ein bisschen üben.
Okay.
Da ist viel Training und auch das ist auch witzig. Man trifft wirklich regelmäßig Basketballer,
die jetzt als Ausgleich nehmen.
Triathleten hier, Michel, den du auch kennst, ganz erfolgreich jetzt schon dabei. Und das ist cool, die trifft man auch überall wieder. Also ist sicherlich ein Sport, den man auch im höheren Alter noch mit weniger Schmerzen einfach durchführen kann. Aber so richtig weg komme ich auch nicht vom Basketball. Nicht nur als Trainer, sondern auch nicht als Spieler, dass ich auch weiter als Spieler einfach dabei bleibe, auch wenn es nur 2-3 Monate im Jahr sind und nicht mehr wie früher 10, 11, 12 Monate.
Und als kleine Abschlussfrage vielleicht mal, was findest du denn am Basketball so extrem geil, dass er dich dein Leben lang nicht losgelassen hat? Also was zählt dich da so an?
Also natürlich speziell ist die Verbindung dadurch, dass mein Vater, Harald Heide, auch eine Lok-Bernau-Legende, hat noch bis in die 90er auch bei den ersten Herren gespielt. Der hat mich mit meiner Geburt eigentlich immer mit in die Halle genommen.
Konntest ja nichts anderes machen.
Und da war man einfach dabei. Und auch die Leute, die man damals gesehen hat, Peter Schmidt, der immer noch aktiv ist als Trainer jetzt bei den Senioren. Also das waren Weggefährten, die mich auch mein ganzes Leben mit begleitet haben. Und genau, ich war einfach von Anfang an immer in der Halle und das war ein cooles Gefühl, man hat sich da wohl gefühlt. Ja. Also ich weiß noch, wie die Ladeburger vor 30 Jahren aussah, da gab es auch noch keine Erich-Wünsch-Halle oder irgendwas, also Basketball hat in Bernau eine große Tradition, das wissen wir alle und ich bin damit auch groß geworden und so habe ich es ja auch meinen Kindern mehr oder weniger mitgegeben, die sind mit in die Halle gekommen und die fanden es irgendwie cool, einfach unter Leuten zu sein und auch, wenn das Wetter schlecht ist, Sport treiben zu können. Und ich bin da in gewisser Weise auch Hallensportler und Schönwettersportler. Also wenn es regnet, bin ich auch nicht so gerne draußen. Aber ja, es ist einfach ein cooler Sport. Aha. Also die Dynamik und das Teamplay. Dann natürlich, wie gesagt, die 90er Jahre. Ich glaube, es hat schon geprägt. Olympia damals, das Dreamteam habe ich noch so ganz dunkel. Und dann die Europameisterschaft, die wir 93 gewonnen haben. Die Chicago Bulls, alle wollten irgendwie wie Jordan sein. Aha. Be like Mike war immer... Also das war schon eine coole Zeit und man ist da nicht weggekommen davon. Und man hat natürlich auch viele andere Biografien irgendwie begleitet. Wenn man jetzt so ein bisschen Nowitzki, der da 20 Jahre in der NBA war, man ist mit denen auch mitgewachsen. Mhm. Der hört jetzt auf. Klar. Also das ist
so perfekt. Merkt man mal, wie alt man schon geworden
ist. Wie alt man ist, genau. Und man hofft natürlich, du hattest ja vorhin das auch kurz angesprochen, einer der letzten wirklichen Bernauer, die bei den ersten Herren gespielt haben hier, dass da irgendwann ein weiteres Talent nachkommt und diesen Weg einfach durchzieht. Also wir hatten immer wieder so 1-2 Spieler, die das, glaube ich, hätten können, aber vielleicht nicht dran geblieben sind, wenn es mal schwer wurde. Und das hofft man einfach, dass wir, wenn wir vielleicht in der großen Halle vor 2.500 Zuschauern irgendwann spielen, mal wieder einen richtigen Bernauer in Anführungsstrichen anfeuern. Also das sollte auch ein Ziel sein für uns als Gesamtverein und da sollten wir einfach dranbleiben.
Da werden wir alle dran für arbeiten und drücken wir mal die Daumen. Erstmal vielen Dank für deine Zeit, Heidi.
Sehr gerne, Marco.
viel Erfolg weiter bei all deinen Projekten und hoffe, wir sehen uns bald mal wieder hier am Mikrofon. Also war sehr schön, vielen Dank für die ganzen Einblicke und bleib vor allem gesund.
Sehr, sehr, sehr gerne, eine tolle Erfahrung und genau, bleib gesund.
Bis dann, ciao.